Du, sag einmal, hast du das auch gehört? Hast du das nicht gehört? Hast du das nicht gehört? Dass wir Bayern nicht ganz gleich intelligent sind wie die Zürich-Leute, die Zürcher, gell? Weil, ja, wir reden schon von einem IQ, der 100 hat, dass wir hochbegabt sind. Gell? Ja, ich bin ja der beste Beweis dazu. Gell? Weil ich rede jetzt nur mit 50%. Gell? Soll ich Ihnen mal zeigen, wie es ist, wenn ich 100% von meinem Hirn einschalte? Achtung, passen Sie auf, Achtung, Obacht. So, jetzt bin ich da. Ich rede das reines Zürich-Deutsch, oder? Also von daher habe ich jetzt 100% erreicht. Was in dem Anspiel soll euch ein bisschen anmachen, ist nicht, dass ihr ja nicht auf die Beine geht, sondern ich wollte euch erklären, was Ironie eigentlich bedeutet. Ironie ist, was kann man im Duden nachlesen, heisst Eronaia und bedeutet Verstellung oder Vortäuschen. Also der Sprecher täuscht mit rhetorischen Mitteln eine Aussage vor und meint eigentlich das genaue Gegenteil. Also nicht, dass jetzt die Zürcher plötzlich dümmer sind als Bayern, sondern dass wir eben alle auf der gleichen Ebene sind. Was mir in der Vorbereitung zur Predigt aufgefallen ist, ist, dass Ironie auch eine Standpunktfrage ist. Also je nachdem, wo ich stehe, kann es sein, dass ich etwas ironisch empfinde und das Gegenüber findet eben wie ein Bayer, wenn der das jetzt gehört hat, würde er finden, was ist das für ein Quatsch, oder? So ein Blödsinn und ist ja diskriminiert allenfalls, oder? Also Ironie ist eine Standpunktfrage, mit welcher Brille schaue ich? Aber was rede ich jetzt da eigentlich lang von bayerisch und Geschwafel überrascht? Und wir wollen ja in diesem Gottesdienst etwas von Ironie hören, von Gott. Schon wieder läuft es anders, als ich gedacht habe. Er hat schon gedacht, dass jetzt da der Sprecher da mit Bayerisch anfängt. Also, ich habe ganz eine andere Vorstellung gehabt. Ist das nicht normal in unserem Leben, dass wir Erwartungen, die wir haben, plötzlich nicht erfüllt bekommen? Das Leben ist so ein Auf und Ab. Ja, es geht heute um die Ironie von Gott. Ich werde euch ein paar ungewöhnliche Gedanken weitergeben und euch zeigen, dass Gott manchmal ganz anders handelt, als wir erwarten. Dabei wird deutlich werden, dass Gott mit unserer Unzulänglichkeit, also mit dem, was wir eigentlich gern nicht hätten, genau das Gegenteil bewirken kann. Das Ziel von dem, das ist, man höre und staune, das ewige Leben. Im Speziellen für dich. Und mich natürlich auch. Wie wir gehört haben, bedeutet Ironie, dass der Sprecher mit rhetorischen Mitteln eine Aussage vortäuscht, aber das genaue Gegenteil meint. Also, Gott schickt seinen Sohn, um getötet zu werden. Und bewirkt dadurch das genaue Gegenteil, nämlich das ewige Leben. Das ist göttliche Ironie. Von etwas Schwachem zu etwas Starkem zu werden. Vom Tod lebendig zu werden. Das ist nicht menschliches Denken. Bei uns gibt es einfach hau eins drauf und Schluss. In der Geometrie ist die kürzeste Verbindung zwei Strecken, wie wir es hier sehen, eine Linie. Und zwar nicht irgendeine Linie, sondern immer eine gerade Linie. Um eine Strecke nennt. Wären wir nicht froh, würden unsere Probleme und Schwierigkeiten auf einer geraden Linie verlaufen. Ich sehe das Ziel, weiss, was auf mich zukommt und wäre viel mehr überrascht oder weniger überrascht von dem, was auf mich zukommt, weil ich von dem verschont werde. Kreuzt sich ein anderer Weg auf dieser Linie, sehe ich das relativ früh im Voraus und kann mich auf das einstellen. Und ich sehe immer noch mein Ziel. Ich spare Zeit. ein Ziel spornt an. Und wenn ich es erreicht habe, kann ich mir auf die Schulter klopfen und sagen, super, das habe ich erreicht und kann das Erlebte geniessen. Was aber passiert, wenn mein Weg anders verläuft? So. Ein Hin und Her, ein Auf und Ab. Ich verlasse mal die gerade Linie. Jetzt sehe ich ganz andere Sachen und viel mehr. Ich bekomme einen grösseren Eindruck von meinem Leben über. Ich habe zwar einen längeren Weg und komme auch ein bisschen später ans Ziel, aber gelernt habe ich viel mehr als in einem geraden Weg, weil ich auch mehr gesehen habe. Also einen längeren, beschwerlichen Weg hat seine nicht unwichtigen Vorteile. Das, was wir hier sehen, sind Sachen, die wir in unserem Leben erleben können, sind aber auch Sachen, die vielleicht euer Nachbar oder euer Freund oder wer auch immer erlebt. Also man kann gegenseitig austauschen und meistens tauscht man ja eigentlich über das aus, was einem nicht gelingt. Und wenn einem etwas sehr gut gelungen ist, dann natürlich auch über das, aber so über Banalitäten vielleicht eher nicht. Man kann auch einen geraden Weg wählen, der vielleicht langweilig ist, wo uns aus der Front rausnimmt, aus der Verantwortung rausnehmen. Man kann sich zurückziehen und nur das Nötigste machen und sonst zu Hause, ich sage jetzt auf der Couch rumliegen und möglichst nichts tun. Das ist eine Möglichkeit, das überlasse ich jedem selber, wenn er es will, handhaben. Weil so läuft dann natürlich wenig Gefahr, dass die Sachen, die einem nicht gelingen, gross ins Gewicht fallen, weil es sieht ja gar niemand. Schauen wir mal auf Jesus. Wie war eigentlich sein Weg? Er war alles andere als eine gerade Linie. Er war so ungerad, dass Gott Vater seinen einzigen Sohn am Kreuz geopfert hat. Ironie Gottes, dass er seinen Sohn von seinem Geschöpf hinrichten lässt. Warum ist das eigentlich alles so kompliziert? Ich hätte gerne einen Gott, der mir geradeaus sagt, was Recht und Unrecht ist und der zu mir steht und der mich beschützt. Nein, er ist sogar von seinem Geschöpf, ein Mensch, hingerichtet worden. Ist das nicht ironisch irgendwo? Aber gar nicht zum Lachen. Wie kann ich zu dem, wie es ausschaut oder wie es aussieht, so schwachem Gott vertrauen? Satan scheint ja stärker zu sein. In der Bibel ist Satan der grosse Gegenspieler von Gott. Er ist nicht eine bloße Idee, sondern eine Person, die Einfluss nimmt auf das Geschehen von dieser Welt. Schauen wir einmal in die Welt. Da sind wir weit weg von Punkt A nach Punkt B auf einer geraden Linie. Warum? Weil wir Menschen fehlerhaft sind, eben nicht perfekt. Oder erklären wir mal, warum wir Frieden wollen und zum Frieden überkommen, Leute töten. Wir werden Frieden haben, wenn die bösen Russen weg sind oder die Israeli oder die Palästinenser und so weiter. Ist eigentlich egal, von wem man redet. Irgendeinen Bösen finden wir sicher, um die Schuld auf die Misere zu legen, die wir manchmal haben. Nur nicht bei mir. Ich nicht. Ich gehöre zu den Guten. Was ist das für ein Weltbild? Das ist ein Weltbild ohne Gott. Ohne Gott bedeutet, ich weiß es besser. Ich kann uns aus dem Schlamassel selber befreien. Ich und nochmal ich. Also sind wir wieder gleich weit wie das Gedankengut, das Satan selber schon gehört. Ich weiß es besser, sollte Gott gesagt haben, Ihr werdet sein wie Gott, sagt die Schlange zu Eva im Paradies. Die Schlange hat es besser gewusst und hat uns noch den Tipp gebracht, dass wir auch gefunden haben, wir wissen es besser. Das steckt in uns rein. Ich weiss es besser. Und eins ist gewiss, wir töten, oder mit töten werde ich sicher keinen Frieden bekommen auf dieser Welt. Aber soll Gott jetzt mit mir sein Reich bauen? Ich will mal eine Anekdote aus meinem Leben erzählen. Die einen kennen sie wahrscheinlich schon. Ich war im Aussendienst. Und manchmal ist mir dort ein bisschen knapp in der Zeit. Oder? Und ich hatte einen Termin, 3/4 Stunde muss ich in Schaffhausen sein. Und ich wusste, ja, Fahrzeit und alles, lange ganz knapp. Und dann bin ich noch ins Badzimmer, habe es nötigst noch gemacht. Und dann bin ich rausgerannt und zum Auto gelaufen. Und dann nachher läuft die Nachbarin an mir vorbei. Und die ist so an mir vorbeigelaufen. Sie hat rübergeschaut. Und dann schaut sie so, oder? Und dann habe ich gedacht, hey, was hat die auch gerade Kompeti, mach vorwärts. Ja, Sali, weiss nicht, wie sie geheißen hat, bin eingestiegen und davor gefahren. Und dann ist mir zu sehen, oh, ich muss noch auf die Bank, ich habe noch kein Geld im Portemonnaie. Dann bin ich auf die Bank gefahren, bin ausgestiegen, bin auf der Bank hergestanden, nein, es war noch jemand vor mir, die Bank hat mal gewartet, oder? Nachher läuft der weg und dann schaut er mich so an. Was? Was ist? Er ist ja gleich. Komm. Dann bin ich her, all das Kärtchen da, am Anfang zu töckeln und so. Dann schaue ich rechts rüber, dort sind die Bankangestellte gestanden. Und dann sind die so. Und ich, ist ja gleich. Komm. Mein Zeug gemacht, das Geld rausgerannt, ins Auto gerannt, nach Retour gefahren, schaue in den Rückspiegel. Oh nein! Da hatte ich alles noch Rasierschaum gehabt. Da nicht. Und mit so einem Mensch will Gott sein Reich bauen. Das sind meine Unzulänglichkeiten. Das gibt andere Sachen, die in unser Leben reinkommen. Das ist auch der Einfluss, den Satan eben in das Leben hineinbringt. Über den Teufel wird uns in der Bibel Folgendes gesagt. Und jetzt wird es ein bisschen ein bisschen schwierig. Also ich habe es gefunden. Ihr seid aus dem Vater, dem Teufel, und die Begierden eures Vaters wollt ihr tun? Jener war ein Menschenmörder von Anfang an und stand nicht in der Wahrheit, weil keine Wahrheit in ihm ist. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Das Bild scheint mir irgendwie jetzt vertraut zu sein. Lügen ist mir jetzt nicht ganz abwegig. Ich habe irgendwann immer wieder mal gelogen, sage ich leider. Notlügen oder irgendwie nicht gerade eine Antwort gewusst und dann mal irgendetwas erzählt, das ist in Ordnung auch schon eine Lüge. Nicht, dass ich das will, nein, ganz und gar nicht. Aber es ist das, was ich auf dieser Welt eben auch sehe und erlebe. Auch bei mir. Fürchterlich, in dem Vers wird beschrieben, dass ich dem Vater nacheifere. Und das ist nicht Gottvater, sondern das ist der Vater vom Teufel. Ja, Hammer, oder? Satan nimmt Einfluss auf uns. Er verleitet uns zu Begierden aller Art, Habgier, Pornografie, noch reicher zu werden, Geltungsdrang. Ich bin besser als du in der Ausbildung, in meiner beruflichen Karriere und so weiter. Warum bringe ich jetzt Satan ins Spiel? Ganz einfach, weil er für das Durcheinander mitverantwortlich ist. Ich betone mitverantwortlich, weil letztendlich wir Menschen leben. Wir leben und tun, was er vorgibt. Jetzt ist ja bald Fußball-Europameist zu Ende. Heute Abend haben wir noch gehört, ob die Richtigen gewinnen, ich hoffe die Spanier. Entschuldigung. Und so nehme ich eine Mannschaft, genau genommen eigentlich zwei Mannschaften als Beispiel, aber jetzt nicht Spanien und England, überhaupt nicht, sondern ich nehme die Mannschaft, wo Satan der Chef ist und die Mannschaft, wo Jesus der Chef ist. Eine Mannschaft besteht aus Vorstand, Trainer, Arzteteam, Athletik- und Reha-Trainer, Physiotherapeuten, Spielanalysten, Zeugwart, Busfahrer und natürlich von den Spielern. Die Aufstellung habe ich von Bayern München, also nicht von mir. Dazu gehört noch Sponsoren, selbstverständlich. Man hat etwas gemeinsam, und das wahrscheinlich jedem Verein. Es gibt Statuten und Reglemente. Die vorgehen, was für eine Linie eingenommen wird, nachdem wir uns ausrichten. Das gilt dann einfach für alle. Egal, ob ich jetzt Busfahrer bin oder Präsident. Ich richte mich nach dem, was geschrieben steht. Wenn ich Mitglied bin, natürlich. Wenn ich uns Menschen so ganz global und vereinfacht anschaue, stelle ich fest, dass ich der Ideologie von Satan viel näher stehe als Gottes Gedanken. Ich will zwar, was Jesus sagt, aber was ich tue, ist meistens, klingt ein bisschen hart, satanisch, dämonisch, teuflisch. Ich kann sagen, ich bezogen. Ich kämpfe. Ich gewinne oder verliere. Oder eben ich gebe alles. Das macht einen guten Eindruck. Spiele ich am Ende der Mannschaft von Satan mit? Es scheint so, weil Satan ja meint, er stehe über Gott. Obwohl auch er ein Geschöpf von ihm ist. Schon er hat ja gesagt zu Gott, ich weiß es besser. Ich kenne seine Regeln und sein Gehabe, wehe, ich mache einen Fehler. Egal, ob bewusst oder unbewusst, spielt gar keine Rolle. Dann ist er gnadenlos. Vergebung kennt er nicht. Blut wird mit Blut bezahlt. Am Ende rotten wir uns selber noch aus mit den vielen nuklearen Waffen, die wir haben und die für uns bereitstehen. Also sind wir verloren. Wenn nicht Gottes Mannschaft, da auf dieser Erde auch noch ein Wörtchen mitreden würde. Machen wir uns doch nichts vor. Satan will uns vernichten und da ist ihm jedes Mittel recht. Besonders auch Unstimmigkeiten in unseren eigenen Mitte zu säen, einen Maulwurf reinzubringen oder so. Das ist eine gute Möglichkeit, jemanden zu schwächen, von innen raus. Mit so einem Geschöpf wie dem Mensch will Gott sein Reich bauen. Ist das Ironie Gottes? Das Perfekte mit dem Unperfekten zu verbinden? Wir stehen Satan näher als Gott und trotzdem will Gott mit uns zusammen sein Reich bauen. Das ist göttliche Ironie pur. Würden wir das machen? Jemand, der gar nicht zu uns eigentlich passt, zu sagen, hey, jetzt komm. Gott macht das. Wer oder was ist denn Gottes Mannschaft? Als erstes natürlich unser Chef, Jesus Christus, der Sohn Gottes. Er ist auf die Erde gekommen, wo die Regeln von Satan gelten. Das ist ja so. Auch er hat sich dem nicht entziehen können, weil er auf dieser Erde war. Wir haben zwei Welten. Die eine Welt ist das Himmelreich. Und die andere, das Reich von Satan, wo jetzt im Moment die Erde ist. Und Jesus sagt ja auch selber, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Hat er so gesagt. Also, wir sind von Natur aus in der falschen Mannschaft, weil das Geschlecht oder die Spezies Mensch sich bei Adam und Eva aus dem Reich Gottes verabschiedet hat. Und jetzt kommt die Gerechtigkeit Gottes zum Zug. Von dem haben wir jetzt gar noch nicht geredet, weil wenn sich der Mensch der Mannschaft von Satan angeschlossen hat, dann gehört er auch zu der. Dem können wir uns eigentlich nicht entziehen. Er kann nicht eine dritte Mannschaft bilden, ohne Gott, ohne Satan. Weil wir haben keine neue Ideologie als diejenige, die Satan selber hatte, nämlich die Ideologie, die er bereits Eva neu gelegt hat. Im Garten Eden, im Mose 3,1 lesen wir, und die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und ich sprach zu der Frau, hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Und im 1. Mose 3,3, Aber von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, ihr sollt nicht davon essen und sollt sie nicht berühren, damit ihr nicht sterbt. Die Ideologie, da ist sie wieder. Ich weiß es besser. Da also sehen wir, wie mir grundsätzlich die Ausrichtung von der Mannschaft von Satan ist, nämlich Gott in Frage zu stellen. Und seine Meinung über Gott selber zu bringen. Meine Meinung ist richtig. Das hat schon Satan gesagt, als er sich von Gott abgewendet hat und der Mensch ihm nachgefolgt ist. Das bedeutet, dass wir uns vom Vater vom Leben entfernen und zum Vater vom Tod hinwenden, uns hinwenden. Jetzt gilt, ewig von Gott getrennt zu sein. Und genau da hinein kommt jetzt Jesus und nimmt die neue Mannschaft mit. Die Ausrichtung ist eine ganz andere. Die ist Wahrheit, echte Liebe, Betonung auf echt, weil Satan kopiert ja immer, Vergebung und letztendlich ewiges Leben. Auch dort kopiert er. Satan hat ewigen Tod. Jesus hat gewusst, dass man in seine Mannschaft nur reinkommt, wenn eben Wahrheit, echte Liebe und Macht ausgeübt wird, zum Leben hin. Jetzt wird es ein bisschen schwierig. Wie ist es denn möglich für uns, wenn wir ja das Gegenteil in uns haben, in sein Reich zu kommen? Nur Gott kann das. Es gibt einen Haken. Wenn Gott gerecht ist, jetzt wird es ein bisschen eckig, aber probiert dabei zu sein, wie kann er dann ungerecht in seiner Mannschaft aufnehmen? Er muss eine Lösung anbringen, die aus dem Ungerechten mir ein Gerechter werden lässt. Und eins kann man sicher sein, Satan wird uns immer vor Gott verklagen, weil er weiß, dass Gott eben gerecht ist und er die ungerechten Menschen nicht aufnehmen darf. Sonst wäre Gott nicht mehr gerecht und dementsprechend nicht mehr Gott, weil Gott immer gerecht ist. Das ist in Gott selber, ist das drin, das gehört zu Gott. Und Satan sagt dann mit Recht, dass alle Menschen ihm gehören, die in seiner Mannschaft spielen. Wenn wir Menschen ihm nachfolgen, und offensichtlich tun wir das in unserem selber inszenierten Leben, wo wir uns gerne selber darstellen und uns selber zu Gott erheben. Ich weiss es besser. Und jetzt kommt noch die Krönung der Geschichte. Wenn es einen Mensch gibt, der gerecht ist, wird die Spezie, das sind all die, die schon gelebt haben, die jetzt sind, noch in Zukunft können, wird die Spezie Mensch also alle Menschen werden in der Mannschaft von Jesus können mitspielen. Wenn es einen Mensch gibt, der zugleich göttliche Natur in sich trägt, kann er von der Geburt an bis zum Tod rein bleiben. Und das ist ja unser Problem, dass wir das nicht können. Wir können uns noch so Mühe geben. Die 10 Gebote werden wir immer wieder mal überschritten. Und es ist auch gut, wenn wir es probieren, mal in die Richtung zu gehen, aber wir werden es nie 100%ig fühlen. Und der Mensch, der muss eigentlich die 10 Gebote erfüllen können und wird dann nicht die Gedanken von Satan übernehmen. Und der Mensch ist Jesus. Und das haben wir in Johannes 14,30 steht, ich werde nicht mehr vieles mit euch reden, denn der Fürst der Welt kommt. Und in mir hat er gar nichts, sagt Jesus. Feinheit in dieser Aussage ist, dass Satan nicht von Jesus etwas hat und nicht umgekehrt. Also wir finden ja vielleicht dass Satan nicht das hat, was Gott hat. Aber Jesus sagt eigentlich, er vergleicht es gar nicht, sondern er sagt einfach, Satan hat nichts in mir. Er muss sich auch nicht weiter erklären, weil Gott ist Gott. Und er muss sich nicht beweisen. Er hat auch nicht müssen vom Kreuz absteigen, um zu zeigen, dass er Gott ist. Weil er dann nämlich genau Satan auf den Leim gekrochen wäre. Weil der hätte ja gern gehabt, wenn er eigentlich quasi das gemacht hätte, was er von Jesus verlangt hat, nämlich, dass er vom Kreuz absteigt. Dann hätte er aber den Willen von Satan da. Für Jesus selber wäre das nicht so schlimm gewesen, aber für uns Menschen wäre das katastrophal gewesen, hätte er das gemacht. Und so ist, weil das Jesus eben gemacht hat, gestorben ist am Kreuz, ohne Sünde und Schuld, ist er als echter Mensch, er ist echt Mensch gewesen, der Tod auf dieser Welt gestorben. Und weil er ohne Sünde war, hat er eben in der Mannschaft von Gott gespielt und der hat ewiges Leben. Und darum hat er wieder auferstehen können. Also er hat nicht mehr die Regeln von Satan müssen einhalten, sondern er hat Gottes, soll ich sagen, Regeln, ich finde das nicht einmal das richtige Wort, Gottes Eigenart einfach gelebt. Mit seinem Sterben am Kreuz hat das Reich Gottes wieder auf die Erde gebracht. Und weil er durch und durch gerecht war, hat er nach seinem Sterben auf dieser Welt wieder auferstehen, weil Gott ein Gott vom Leben ist. Und er zu der Mannschaft vom ewigen Gott gehört. Und das ist auch Gerechtigkeit. Wenn ich zu der Mannschaft von Jesus gehöre, dann bin ich auch wieder reingewaschen. Und das macht mir die Tür auf zu Gott, Vater und seinem Reich. Das macht mir auch die Tür auf, mit meinen Unzulänglichkeiten besser umzugehen. Das würde bedeuten, dass die Spezie Mensch wieder reingewaschen ist und ihr mir einen Platz in der Mannschaft von Jesus zugesichert ist. Aber ich muss natürlich bei dieser Mannschaft auch zuerst mal anklopfen. Und fragen, ist dann ein Platz frei? Weil ich kann auch nicht zu Bayern kommen und sagen, hallo, da bin ich. Ich muss zuerst mal anklopfen. Und wenn ich dann in die Mannschaft gehe, muss ich zwangsläufig die Regeln und das Reglement übernehmen, mit dem Kopf zufrieden sein, mit dem Chef und den auch akzeptieren von dieser Mannschaft. Sonst wechsle ich die Mannschaft nicht. Also jetzt hat jeder Mensch wieder die Möglichkeit, in Gottes Mannschaft mitspielen, wenn er das will. Ich betone, jeder Mensch. Bei Gott muss man nichts aus Zwang raus. Das ist auch im Gegensatz zu Satan. Der zwingt immer. Jesus will einfach nur, dass wir Ja zu ihm als Sohn Gottes sagen, als Chef dieser Mannschaft. Also ich anerkenne ihn als Chef. Und wenn jetzt Satan kommt und mich verklagt, weil ich wieder Übertretungen begehen wird und ich will es machen. Ich will es immer wieder machen, weil ich noch auf dieser Welt lebe. Ich bin der alte Adam, sagt die Bibel irgendwo. Und ich lebe auf dieser Welt, wo Satan der Fürst ist. Mache ich eben noch Übertretungen. Dann kommt aber Jesus und sagt, ich bin der Mensch, der die Spezie Mensch wieder reingewaschen hat. Und wenn ich in die Mannschaft von Satan, von Jesus gehöre, dann ist das wie ein Freipass. Also ich kann sündigen, ich kann nicht Gottes Willen tun. Und ich kann auch eben mit Rasierschaum in der Gegend rumlaufen. ich muss mich nicht in Grund und Boden schämen. Das denke ich, ist eine Eigenart, wo wir Christen häufig haben. Wir haben den Eindruck, wir müssen uns verstecken. Wir haben den Eindruck, wir müssen uns entschuldigen, dass wir Christen sind. Und ich glaube, es ist das pure Gegenteil. Wir können Gottes Gedanken in die Welt hineinbringen. Wir können seine Wahrheit reinbringen. Wir können seine Liebe reinbringen. Jesus ist am Kreuz gestorben. Und er hat das nicht gemacht, um seinem Vater zu zeigen, habt ihr gesehen, was ich gemacht habe. Super, he? Note 6. Das war nicht der Grund. Es war reine Liebe. Nur das. Also nicht Leistung, sondern Liebe. Er hat es von ganzem Herzen getan. Das ist eine weitere Ironie von Gott, dass wir eigentlich gar nichts bringen können. Keine gute Note, nicht viel Einfluss, viel Geld oder müssen auch nicht als König geboren sein. Es ist einfach ein Geschenk, dass wir ewiges Leben haben können. Ein Geschenk, dass wir die Berechtigung haben, Gottes Kind zu sein, weil wir in dieser Mannschaft spielen. In Johannes 15, 13 steht: Größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Gott hat uns also vergeben. Sonst hätte er ja niemals sein Leben gegeben für uns. Und eins weiss ich ganz sicher, bin ich überzeugt, dass kein Mensch schlecht ist, um nicht in der Mannschaft von Jesus mitzuspielen. Für viele Menschen ist Gottes Handeln eigentlich eine Schwachheit. Also, ich weiss von Destinationen, die sagen, dass am Kreuz eigentlich Gott verloren hat. Und viele Menschen denken das so, ja, also wenn Gott am Kreuz gestorben ist, dann ist er schwächer wie das Böse. Aus Gottes Sicht aber ist es sein heiliger Ernst. Also eben, Ironie ist eine Standortfrage. Jemand, der Gott will ins Abseits stellen, sagt, wie willst du an so einen Gott glauben, der sich vom eigenen Geschöpf ans Kreuz nageln lässt. Aber seine scheinbare Schwachheit hat sich in Stärke gewandelt. Sein Sterben am Kreuz hat sich ironischerweise zu ewigem Leben für uns entwickelt. Mit seinem Geist von der Stärke können wir jetzt über Mauern springen. Verstehen wir jetzt, warum unser Weg nicht immer gerade ist? Weil Satan immer irgendwo seine Finger im Spiel hat. Und umso mehr Regeln Satan von Satan befolgt werden, umso weniger ist die Liebe Gottes sichtbar. Weil Satan dann alles übertönt. Und in einem Krieg wird das sehr stark spürbar. Machen wir es mal umgekehrt. Wir bringen die Regeln von Gott ins Leben. Dann wird das Gegenteil passieren. Ich behaupte zu sagen, dass wenn alle Menschen, ich betone jetzt mal alle, sich in die Mannschaft von Jesus begeben würden, wir auf dieser Welt keinen Krieg, keine Hungersnöte, keine Lügen und andere Lieblosigkeiten mehr hätten. Gerechtigkeit Gottes würde regieren. Leider wollen sehr viele Menschen sich halt Satan anschliessen, weil sie so denken, sie seien dann freier. Muss man nicht an die dummen Regeln halten und sagen, Gott, ich kann dann machen, was ich will. Und sie können tun und lassen, was sie wollen. Leider lässt man dann den Tod auf sich, weil man ist in dieser Mannschaft, wo das Ende der Tod ist. Dann habe ich wenigstens etwas erlebt, sagen viele. Für einen Moment Hochgefühl. Dein ganze Leben nachher hingeben. Das Leben. Frieden, Freude. Das Leben. Einfach weggeben. Ewiges Leben beinhaltet noch viel mehr. In Römer 15,1 steht: Wir aber, die Starken, sind verpflichtet, die Schwachheiten der Kraftlosen zu tragen und nicht uns selbst zu gefallen. Das ist ein Vers für Christen, die schon länger dabei sind. Wir sind auch sehr gerne mal ein bisschen selbstgerecht. Ich gehöre auch zu denen. Ich bin ja da ein bisschen älter bei den Jungen. Und dann neigt man dazu, bisschen selbstgefällig im Sofa liegen und ich habe es ja jetzt gemacht, jetzt könnt ihr mal ein bisschen und so. Das gehört nicht zum Christsein. Zum Christsein ist einander tragen, einander aufeinander schauen. Und wir haben verschiedene Begabungen, die können wir in unser Leben einbringen. Und das ist ja das Herrliche, dass wir eben verschieden sind. Wenn ich keine Ahnung vom Kochen habe, dann ist es vielleicht gescheiter, ich koche nicht. Und wenn einer eine Ahnung hat, dann macht es mit Freude. Cool, so leer. Jetzt kann er natürlich sagen, ja, immer der muss kochen. Es geht nicht um das. Es geht darum, die eigenen Stärken, und die sind bei uns so verschieden, voll ins Leben hineinzubringen. Im Römer 8, 26 steht: Ebenso aber nimmt auch der Geist sich unserer Schwachheit an, denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt. Aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern. Die Ironie von Gott: Der perfekte Mensch hat uns durch Jesus die Möglichkeit gegeben, dass er mit unseren Unzulänglichkeiten fehlerhaften Menschen ans Ziel kommt. Also verdamm dich nicht, wenn du nicht perfekt bist. Ich neige dazu, bei meinen Schwächen finde ich am liebsten, nein, wie kann das sein? Wie kann ich mit Schuhen in der Gegend rumlaufen, im Kopf oder so? Also es ist einfach eine Schwäche. Wir kennen alle unsere Schwächen, die einen ein bisschen mehr, die anderen weniger. Aber verdamm dich nicht wegen dem. Bring es zu Jesus und dann geh weiter. Du bist nicht perfekt, aber wenn du in dem Unperfekten stehen bleibst und sagst, ja, ich arme und so weiter, mach das nicht. Sondern steh auf und geh mit Gottes Stärke, und das hat jeder in uns, wenn er Gott in sich hat, wenn er Jesus in sich hat. Geh mit dem ins Leben und bewirkt etwas. Als Christ das Leben ist genauso spannend wie als Nicht-Christ. Und das Ziel ist das ewige Leben. Im Fehlerhaften liegt das Erkennen vom Verbessern drin. Und in der Verbesserung kannst du jederzeit den Anspruch haben, Fehler zu machen und wieder zu lernen. Und wenn du etwas falsch gemacht hast, bekenn es von Gott. Denn Gott tut gern vergeben, steht in der Bibel. Er vergibt gern. 1. Johannes 1,9: Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt. Und uns reinigt. Wow. Das ist noch weisser, wie im Schocket. Von jeder Ungerechtigkeit. Ich finde das cool, oder? Also ich kann immer wieder zu Gott und dann bin ich wieder wie neu quasi, oder? Gehören wir zu Gottes Mannschaft, von Jesus, dann haben wir immer wieder die Möglichkeit, von vorne anzufangen. Weil wir immer wieder die Möglichkeit haben, unsere Sünde am Kreuz bei Jesus abzuladen. Verdamm dich also nicht, wenn du in die Sünde gefallen bist. Bekenn deine Schuld und weiter geht's. Also hat uns Jesus vergeben? Ja, natürlich. Auch wenn vieles anders aussieht, weil ich vielleicht wieder neue Fehler mache. Trotzdem, das ist nicht der Punkt. Satan wird schon sagen, was bist denn du von Christ? Jetzt bist du schon wieder reingekommen. Das spielt gar keine Rolle. Lass ihn reden. Das ist egal. Die Ironie Gottes ist, trotz seiner Göttlichkeit zu sterben und so einem schwachen Mensch zu seinem Ziel, im ewigen Leben zu verhelfen. Können wir das annehmen? Ich habe nochmals die wichtigsten Punkte zusammengefasst. Ironie ist ein Standpunktfrage. Je nachdem, wie ich es sehe, ist etwas ironisch oder eben nicht. Göttliche Ironie bedeutet, mit Schwäche etwas Starkes zu erreichen. Ironie mit Umwegen sehe ich viel mehr und lerne dementsprechend mehr. Also nicht die Gradlinie. Und ironischerweise will Gott von mir gar nichts eigentlich, außer mein Herz. Und der perfekte Gott hat uns durch Jesus die Möglichkeit gegeben, dass er mit dem unzulänglichen, fehlerbehafteten Menschen ans Ziel kommt, uns eben ewiges Leben zu schenken. Ich schließe noch ab mit Gebet. Herr Jesus, vielen Dank, dass du an uns gedacht hast, dass du uns nicht auf dieser Erde stehen lassen hast, wo Satan sein Sagen hat, sondern dass du auf die Erde gekommen bist. Du hättest auch im Himmel bleiben können. Aber du bist auf die Erde gekommen, weil du uns wieder bei dir willst haben. Und dafür danke ich dir. Dank hast du uns also verschiedenartig gemacht und können wir aus dem ganzen Vollen schöpfen, was du in uns hineingelegt hast. Um einfach dein Reich da auf der Erde weiterzugeben, mit dem, was du in uns hineingelegt hast. Vielen Dank, Herr, dass du unser Gott bist. Und ich sage jetzt, jeden Einzelnen, der da ist, im Namen vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist, und dass ihr die Kraft von Gott mit in euren Alltag hineinnehmt. Amen.